Ein Maniac Studios Original.
Bitte Sascha, lass es nicht. Mach's nicht. Er äxt den halben Bach leer. Ich hab's so gefeiert. Es war so lustig.
Also ich hab so das Gefühl, es gibt in dieser aktuellen Staffel für mich zwei Leute, die allen anderen die Show stehlen.
Ich glaube, da können wir uns alle jetzt schon sicher sein. Es wird nichts, gar nichts so nach Plan laufen, wie wir es uns vorgestellt haben. Über was reden wir heute? Wir reden heute über Folge 3 war es, glaube ich, ne? Und über die Behind-the-Scenes-Folge. Wir fangen mal mit der Behind-the-Scenes-Folge an, weil ich habe da ein paar Fragezeichen. Die hätte ich auch gerne mit Otto besprochen tatsächlich. Vielleicht machen wir das auch noch. Denn es wurde ja gezeigt, wie der Survival-Experte vor Ort, Tom McElroy, wie der das in einem Best-Case-Szenario alles angegangen wäre. Und da haben sich mir zwei Fragen aufgetan. Zum einen hat er gemeint, höchste Priorität ist Shelter. Und das halte ich persönlich in den Tropen für falsch. Also ich halte es für falsch, weil ohne Wasser stirbst du halt bei 30 Grad Sonneneinstrahlung und sowas halt nach wenigen, also du stirbst nicht, aber du hast sehr schnell stark negative Effekte durch Dehydration. Aber ein bisschen im Regen stehen oder so, das macht ja nichts aus. Würdest du sagen, dass Shelter deine Number One Priority wäre?
Naja, du musst natürlich kurz erstmal die Lage erkunden, ne? Oder deine Umgebung musst du erkunden, erstmal wissen, wo bist du überhaupt, was, weil du kannst ja nicht irgendwo jetzt irgendwas hinbauen. Und dann stellst du halt einfach fest, dass es halt mega, oder dass es halt einfach falsch war. Das funktioniert natürlich auch nicht, ne? Also, ich würde da schon als erste Priorität ganz klar sehen, dass man da halt schon erstmal sich eine Lageübersicht verschafft. Und dann hat man ja theoretisch alles da. Und dann finde ich den Ansatz von ihm gar nicht so schlecht zu sagen, okay, wir machen jetzt erstmal wir bauen jetzt erstmal ein Shelter. Das muss ja, wie er ja gesagt hat, es muss ja jetzt nicht perfekt sein, sondern erstmal, dass du was hast. Quick and dirty. So. Also den Ansatz fand ich sehr interessant und muss gestehen, finde ich gut. Tatsächlich sogar.
Also ich fand den Ansatz auch interessant, aber ich sag's, wie es ist. Wenn ich zum Beispiel im Dschungel auf Wanderung war, wir waren jetzt vor kurzem in Papua, wenn du 5 Stunden nichts trinkst, boah, schwierig. Aber auf unseren Touren, wo wir teilweise 8-9 Stunden gefühlt unterwegs waren, da haben wir kein Shelter gehabt. Und selbst wenn es mal geregnet hätte, was es zu dem Zeitpunkt nicht hat, glücklicherweise, aber ich war auch schon in regnerischen Situationen in den Tropen unterwegs, da brauchst du nicht sofort ein Shelter. Klar, es ist nice, aber ich glaube, Wasser ist wichtiger. Wobei, die Kommentare unter dem Video haben auch oft angemerkt, dass tatsächlich das Shelter die höchste Priorität hatte, weil er angekommen ist und wie du gesagt hast, er hat die Umgebung gescannt. Und wenn du direkt siehst, aha, dort sind Kokosnüsse, weißt du direkt mit Sicherheit, aha, ich könnte, sobald ich durstig bin, mir diese Kokosnüsse ernten. Er verfügt ja über die Fähigkeit, da hochzuklettern, wie ein kleines Äffchen und die kurz runterzureißen. Das heißt, vielleicht war seine erste Priorität tatsächlich auch Wasser, weil er aber wusste, dass sie schon gesichert ist, hat er erwähnt, hey, Shelter ist meine höchste Priorität, denn Wasser kann ich mir sofort holen. Ich glaube, das hätte man vielleicht in so einem Nebensatz mal kurz so erwähnen sollen, dass die höchste Priorität immer Wasser sein sollte. Ich glaube, das ist nämlich faktisch auch korrekt. Danach kommt, da kann man dann ganz schnell Shelter sagen. Also ich glaube tatsächlich auch, in den Tropen kommt danach Shelter. Aber Wasser, sehr, sehr wichtig.
Es ist wichtig, wobei du aber natürlich sagen musst, dass es ja so ist, dass, wie lange kann der Mensch ohne Wasser auskommen? Man sagt ja so im Schnitt, 3 Tage schaffst du es. 3 Minuten ohne Luft oder ohne Sauerstoff, 3 Tage ohne Wasser. Und 3 Wochen ohne Nahrung. Das ist so eine Faustformel halt, ne? So Pi mal Daumen, Knäckebrot ungefähr.
Genau.
Von daher hast du ja erstmal Zeit, aber wenn du natürlich auskühlst, ne? Auch schwierig. Und der Nebeneffekt ist ja natürlich, wenn du dir einen Shelter baust, läuft ja Wasser runter. Und in dem Moment kannst du ja vielleicht in dem Abendzug das Wasser auch auffangen. Also hast du ja quasi 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
Ah.
Also ist der Ansatz gar nicht so doof, auch wenn ich es vielleicht auch nicht gemacht hätte. Aber dass er das erzählt hat, fand ich schon mega interessant und mega gut. Und würde ich mir, glaube ich, auch so annehmen.
Echt? Krass. Wenn ich nicht wüsste, wo ich Wasser herbekomme und wenn ich nicht wüsste, wo ich ein Shelter habe, gehe ich zu 100% in jedem Szenario. Also in diesem Fall wussten wir, okay, wir wissen, wo es Wasser gibt. Wenn ich das nicht gewusst hätte, wäre ich zu 100% erst auf Wassersuche gegangen. Denn mein Punkt, also diese 3 Tage ohne Wasser, die verstehe ich voll und ganz. Aber ich glaube, dass das halt vielleicht eher auf ein anderes Biotop bezogen ist. Denn in den Tropen oder in der Wüste zum Beispiel, naja, da kommst du mit 3 Tage ohne Wasser, wage ich zu bezweifeln. das ist natürlich auch wieder Backseat Survivor an meiner Stelle jetzt, aber schwierig. Also ich verbrauche hier in Deutschland deutlich weniger Wasser als in den Tropen. Ich denke, das ist kein Geheimnis. Und in den Tropen bin ich mal ganz schnell 5 Liter am Tag weg. Also ganz easy. Und das habe ich hier in Deutschland seltenst, dass ich das brauche. Deswegen schwierig. Aber normalerweise brauche ich gar nicht viel Wasser. Ich schwitze eigentlich nicht als Person und auch sonst, ich bin wie so ein kleines Kamel.
Wer sich nicht bewegt, der schwitzt doch nicht, ne?
Ja, richtig. Richtig.
Martin würde jetzt sagen, wer schwitzt, der stirbt. Da ist ja was Wahres dran. Tatsächlich glaube ich auch, wenn du zu viel schwitzt ja dein, oder machst du ja deinen Körper auch trocken, sozusagen, sage ich jetzt mal so ganz stumpf und laienhaft. Und deswegen ist das, glaube ich, wohl nicht ganz so gut.
Zu viel schwitzen, meinst du?
Ja.
Boah, ich weiß es nicht. Also ich glaube, Martin sollte es erklären oder so ein Ernährungswissenschaftler. Oder was auch ganz krass ist, ich weiß nicht, ob Leute da in diesem Mikrokosmos drin sind, aber Stefan Pütz zum Beispiel ist ein Kampfsportler im deutschsprachigen Raum und der schwitzt ja bei allen seinen Workout-Videos oder allem, was er irgendwie online publiziert, schwitzt er 5 Liter am Tag. Ey, der bringt seine T-Shirts mit Christian Eckerling zusammen in eine Mülltonne aus und die machen Battles, wer mehr schwitzt.
Okay, wow.
Der, in einer Trainingssession schwitzt der mehr, als ich im gesamten Papua-Urlaub mit Fritz geschwitzt habe. Das ist krass. Man hat es auch in Papua gesehen. Alle Aufnahmen, die wir gemacht haben, wo Fritz und ich gemeinsam zu sehen sind, Fritz komplett durchgeschwitzt. Von oben bis, und du kannst da draufklatschen auf die Klamotten. Das, oh, igitt. Und bei mir, meine Klamotten waren immer trocken. Immer. Das ist komplett krass gewesen. Und wenn sie nicht trocken waren, dann weil ich vorher, keine Ahnung, im Fluss unterwegs war oder so. Ich habe nicht geschwitzt. Das war ganz komisch.
Okay, verrückt.
Das ist wirklich krass. Also mein Körper ist irgendwie anders. Also es ist ganz komisch. Ich weiß aber auch nicht, was gesund ist. Ich glaube tatsächlich, viel schwitzen ist gesünder.
Jetzt wird das Nachrichtenfach wieder explodieren, weil die ganzen Doktoren und Profis da jetzt ans Werk kommen. Also no hate, ja. Aber wir beide haben, glaube ich, keine Ahnung davon.
Also tatsächlich würde ich mich auf die Nachrichten sogar freuen. Weil da lernt man einfach was über das Thema und für mich ist es halt was, was mich wirklich beschäftigt, weil ich weiß nicht, ob es ungesund ist, was ich da alles so betreibe, ne? Aber wir driften, glaube ich, auch ab. Zweites Thema, das, was mich auch ein bisschen gefuchst hat, das Shelter hat er zum Meer ausgerichtet. Man hat es in Staffel 1 bei Dave gesehen und man hat es im Vorbereitungsvideo von Sascha gesehen. Die Ausrichtung des Shelters macht einen riesengroßen Unterschied, besonders wenn es zu einer Seite offen ist. Ich fand, bei ihm ging es jetzt, weil das Shelter relativ lang war und er hat sich reingesessen. Es hat doch einen guten Schutz gegeben im Nachhinein. Aber anfangs habe ich mich gewundert, warum richtest du das Shelter zum Meer aus? Stürme kommen doch immer von Meeresseite.
Aber er hat ja auch klipp und klar gesagt, er fängt jetzt erstmal an, er schafft sich eine Überdachung und im Anschluss baut er alles zu. Er baut alles zu, bis auf eine kleine Luke.
Das hat er echt gesagt? Das habe ich nicht gehört.
Ja, hat er erwähnt, dass er das dann quasi über die Tage, weil so ein Shelter ist ja kein Einmalprojekt, sondern er macht ja dauerhaft und baut dann nach und nach Wände, er baut vorne zu, so dass er nur noch einen kleinen Eingang hat. Und von daher fand ich es jetzt nicht allzu schlimm. Vielleicht war ja der Gedankengang einfach dabei, dass er sagt, dass wenn das Regenwasser ja von oben runterkommt, es läuft hinten runter, keine Ahnung, vielleicht sind die Bäume auch nochmal wie so eine Art Schutz mit dazu. Oder es sah halt besser in dem Moment für die Kamera einfach aus.
Ich glaube, es war auch so eine gewisse Wohlfühlsache, weil ich glaube, wenn man es zum Meer hin ausrichtet, hast du natürlich auch einen Meerblick. Und sowas macht in einer Survival-Situation, glaube ich, auch oft einen größeren Unterschied als tatsächlich die Ausrichtungsseite. Ob es jetzt Richtung Meer zeigt oder nicht, macht in einer Sturmsituation einen Unterschied. Aber es macht nicht unbedingt einen Unterschied, wenn es halt nicht stimmt. Wenn das Wasser von oben kommt, ja, dann ist egal, von in welche Richtung dein Shelter neigt, sag ich mal.
Du kannst dir ja aussuchen. Entweder du guckst halt auf die Hecke oder du guckst halt aufs Wasser. Was ist da der Trigger? Mehr Blick. Es muss ja einen Grund haben.
Ja, genau.
Ja, wir wollen das Schöne sehen.
Er priorisiert also den psychologischen Effekt und den Kameraaspekt vor der eigentlichen Witterungssicherheit. Das finde ich ultra interessant, weil das sind so diese kleinen Kniffe.
Das muss man einfach mal so sagen. Style vor Funktionalität und unter Style würde ich jetzt einfach mal auch wohlfühlen mit Sätzen beziehungsweise Ansicht sozusagen. Wo gucke ich hin?
Das Shelter hat für eine halbe Stunde Arbeit aber auch definitiv sehr geil ausgesehen.
Ja, absolut. Und es war ja doch relativ mit wenigen Mitteln easy gemacht, ja. Ich hätte mich blöd angestellt wahrscheinlich. Nee, hätte ich jetzt nicht, aber ich hätte wieder 5 Stunden überlegt. Ich hätte es wieder so kompliziert gemacht, dass es so kompliziert ist, dass ich selber nicht hingekriegt hätte. Weil es war ja wirklich so simpel. Ich hätte mich da nicht gesehen. Ich hätte das nicht auf die Reihe gekriegt. Jedenfalls nicht so einfach.
ich bin gespannt, was die Teilnehmer in der zweiten Staffel da alles zaubern werden. Also das interessiert mich tatsächlich extrem. Wir hatten es ja Ende der letzten Folge jetzt schon gesehen. Ich mach's gerade so ein bisschen Übergriff, ne?
Ja, du siehst es ja auch im Intro. Du siehst es im Intro bei Sascha, da steht ein geiler Shelter.
Echt? Also ich habe das tatsächlich gar nicht auf dem Schirm. Ich habe das Intro gerade nicht im Kopf.
Du schaust nicht aufmerksam.
Ich schaue schon aufmerksam, aber ich möchte halt besonders das Intro möchte ich aus Teilnehmersicht auch nicht zu aufmerksam schauen. Ich will mir, also deswegen das Intro habe ich mir bewusst nie richtig angeguckt. Also klar, ich habe es einmal auf mich wirken lassen, aber ich habe zu keinem Zeitpunkt Pause gedrückt, um das Bild zu analysieren, wie ich es gemacht hätte. In Staffel 1 zum Beispiel. Weil in Staffel 1 aus Zuschauersicht, da kannst du alles rein interpretieren und sonst was, aber tatsächlich jetzt würde das vielleicht meine Amnesie gefährden. Da müssen wir ja dran denken. Ich leide ja unter starker Amnesie und deswegen das Intro zu sehen, ruft vielleicht Erinnerungen, die ich jetzt noch nicht haben möchte.
Verständlich.
Aber so oder so, Ende der aktuellen Folge wurde ja definitiv gezeigt, wer wie weit mit dem Shelterbau ist. Was hatte ich? Ich glaube, bei mir waren es 50%, bei Sabrina und Fritz waren es, glaube ich, 0 oder so oder 10. Diese Grafik ganz am Ende fand ich wirklich optisch geil gemacht. Also nochmal Props an Rico, dass es so schön aufgearbeitet wurde mit den Darstellungen. Und auch extrem interessant, weil Otto hatte als einziger Teilnehmer bis jetzt, vielleicht ändert sich das noch, die Möglichkeit, sich natürlich regensicher zu platzieren in diesem Felsvorsprung. Aber ob es regensicher war, wissen wir ja noch nicht. Aber es hat zumindest regensicher ausgesehen tatsächlich. Wobei man sagen muss, ich hätte mich tatsächlich in Otto-Spot, also Höhle, safe, da hätte ich mich definitiv gesehen. In so einer klassischen Höhle, in den Tropen, Bombe, da bin ich zu Hause. Da sind Geißelspinnen, da bin ich happy, okay? Aber in dem Unterschlupf von Otto hätte ich mich auf gar keinen Fall wohlgefühlt, ne? Das war lehm, das hat ausgesehen, als ob da schon was rausgebrochen ist. So, ah, nee. Also deswegen hat es mir einfach nicht so gefallen. Ich hätte mich nicht sicher gefühlt an der Stelle. Aber die Idee mit der Planke und dass er dieses 100.000-Tonnen-Ding da so rumzieht, ist natürlich krass. Also was Otto da jetzt schon hinzimmert, ist absolut genial.
Also ich habe so das Gefühl, es gibt in dieser aktuellen Staffel für mich zwei Leute, die allen anderen die Show stehen in dieser Staffel. Das ist mein persönlicher Eindruck, gerade so als Zuschauer. Das ist einmal ganz klar Otto und das ist Knossi. Ja, der eine performt, ja, ja. Das ist Otto, der performt. Knossi performt auch, aber entertaint extrem dazu. So, und das ist, boah, fühle ich. Dadurch geht die anderen leider so ein bisschen unter, habe ich, also für mich vom Empfinden her, ist das eher jetzt so eine Two-Man-Show, aber es ist mir egal, ich find's mega nice. Ja, ja.
Ich find's tatsächlich aber auch ganz geil, also ich verstehe den Punkt, ich find's aber auch geil, dass du so Leute wie Sabrina drinne hast, die halt einfach auch nochmal so komplett andere Herangehensweisen haben oder dass es bei einem Fritz komplett schief geht. Er macht sich diese Hängematte, die sieht super aus und das Ding reißt. So, ich finde das auch entertaining. Ich glaube, da ist es ganz eig davon abhängig, was möchte man sehen als Zuschauer. Möchte ich jetzt irgendwie was sehen? Verschiedene Perspektiven. Möchte ich entertained werden? Weil bei Entertainment, Otto und Knossi, müssen wir nicht drüber reden, die sind ganz vorne mit dabei. Ne? Aber auch ein Sascha. Ich fand Sascha bis jetzt auch sehr geil zum Zuschauen. Also, ich muss sagen, in der Staffel jetzt, es ist für jeden was dabei. Ich glaube, das ist der Punkt. Selbst wenn man irgendwie da zugucken möchte, um sich komplett berieseln zu lassen, Knosse übernimmt den Job. Otto macht mit. Fritz ist auch extrem entertaining. Sascha sowieso. Und selbst bei, also Sabrina und Nova, die machen auch ihr Job klasse. Ich finde, bei Nova kann man so geil zugucken und zuhören, wie die da durchmachen. Ich finde es Bombe.
Bei Nova habe ich so das Gefühl, so das läuft. Das ist so ein Selbstläufer. So, für mich.
Ja, ja.
Da gibt's nichts zu dran zu rütteln, das ist easy, das läuft. Oder generell bei beiden Mädels, die, ja, das ist halt so. Wie zu erwarten, es läuft. Ja. Punkt. Die machen ihr Ding. So.
Aber ich finde tatsächlich bei Sabrina zum Beispiel finde ich es auch spannend, dass da meiner Meinung nach so die ersten Ideen aufkommen aus Zuschauersicht, wo man sagen könnte, ey, das hätte ich so und so gemacht. Verstehst du, was ich meine? Das finde ich bei besonders Sam vs. Wild ja auch so spannend. Es kommt irgendwann der Punkt, wo du zuschaust und sagst, boah, ey, das hätte ich anders gemacht. Und den Punkt hatte ich bei Sabrina zum Beispiel schon. Als sie das Shelter gebaut hat, habe ich mir gedacht, so, ey, Sabrina, also, ey, wenn es klappt, boah, crazy.
Das ist bei allen Leuten ja aber so, ne? Also.
Genau. Ich habe bei mir tatsächlich auch schon einige Clips gesehen, wo Leute kritisiert hatten, dass ich Priorität 1, Feuer, 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 Feuer. Ich hatte so dieses ähnliche Ding wie Tom McElroy, glaube ich. Also nicht, dass ich mich jetzt mit ihm vergleiche an der Stelle, ne? Guys, es geht jetzt nur um die Priorisierungsthematik. Ich hatte Feuer als höchste Priorität gesetzt, weil ich zu dem Zeitpunkt ja schon Wasser hatte. Das heißt, zwei Optionen. Entweder es regnet und ich bekomme kein Feuer an. Wenn es regnet, mache ich meinen Topf voll. Wenn es nicht regnet, brauche ich Feuer, um das Wasser am Bach abzukochen. Das heißt, Feuer brauche ich in der Regel, um mein Wasser genießbar zu machen. Ich habe ja keinen Wasserfilter dabei, deswegen Podcast ungefiltert an der Stelle. Das habe ich in der Serie, glaube ich, auch hätte ich besser verpacken können, dass ich da sage, okay, höchste Priorität Wasser, die hat sich aber geklärt, ich habe da einen Bach, deswegen jetzt höchste Priorität Feuer für mich, um das Wasser sicher zu machen.
Ja, okay, du hast es halt anders definiert in dem Moment, ne? Das ist...
Ja, du bist da in einer Survival-Situation, da weiß man auch nicht perfekt, wie man moderiert, ich bin Anfänger, also... Man möge mir verzeihen.
Du hattest halt in dem Moment einfach einen anderen Ansatz. Ob das jetzt falsch ist oder richtig ist, ich glaube, das kannst nur du für dich in dem Moment bewerten. Beziehungsweise wir sehen ja, was im Nachgang noch passiert oder in den nächsten Folgen hoffentlich. Hoffentlich wirst du auch mal leiden. Bis jetzt geht's euch allen gut. So.
Ja, safe, safe.
Wir wollen Leid sehen.
Also mir geht's jetzt auch gar nicht um die Frage, ob jetzt Shelter oder Wasser hätte vorher kommen müssen. Das ist ja für mich jetzt außen vor. Für mich kam Wasser vorher. Und an der Stelle glaube ich, dass wenn Wasser vorher kommt, dann muss ich ja Feuer machen. Da kommt, geht da kein Weg drum rum. Auch wenn das Wasser klar ist, wir sind in den Tropen unterwegs. Also ich persönlich fühle mich nicht wohl dabei, aus einer Süßwasserquelle in den Tropen zu trinken. Also allein die Vorstellung, was da drin keucht und fleucht, das ist halt schon ein bisschen was anderes, als hier so ein schönes Quellwasser im Schwarzwald zu finden.
Da ist halt die Frage, ist das Quellwasser im Schwarzwald so viel besser als das in den Tropen oder ist es sogar umgedreht?
Bei mir war es ja tatsächlich kein Quellwasser. Ich bin da nochmal hochgelaufen und das habe ich glaube auch schon in Folge 2 oder 3 gemacht. Ich bin da tatsächlich ein Stückchen hochgelaufen, das sieht man auch, und habe geguckt, okay, kommt es da aus dem Boden, kommt es vielleicht aus dem Gestein, das wäre ganz gut, kam es aber nicht. Und dementsprechend war es ja tatsächlich kein Quellwasser, sondern eher so ein Bach. Und ein Bach in den Tropen, also ich habe dabei Kopfschmerzen. Ich glaube, das geht vielen vielleicht anders, aber ich habe da ganz starke Kopfschmerzen dabei. Wenn ich da dran denke, dieses Wasser ungefiltert, unaufbereitet trinken zu müssen.
Ich glaube, das macht keinen Unterschied, ob das jetzt, ich würde es eher tatsächlich von den Faktoren der Zivilisation tatsächlich sogar noch abhängig machen. In unseren Breitengraden, also ob da das Wasser immer so trinkbar ist, ja, weiß ich nicht. Tiere hast du überall, die reinkacken können in dein Wasser. Das ist ein anderer Punkt, sag ich jetzt mal. Ne? Aber alleine schon diese Zivilisationsbelastung ist, glaube ich, deutlich höher als in den Tropen.
Definitiv, definitiv.
Bin ich jetzt der Meinung. Also wie gesagt, keine Ahnung. So, natürlich hast du andere Organismen drin, die vielleicht nicht so geil sind, die unser Körper ja auch nicht verträgt. Ich meine, als Einheimischer verträgst du das ja anders als wir, die jetzt nur zu Besuch da sind. Logischerweise umgedreht wäre das wahrscheinlich genauso, 1:1. Dass wenn die bei uns wären und würden hier das Wasser trinken, die wahrscheinlich dann auch auf dem Töpfchen landen würden. Umgedreht ist das genauso. Ist alles eine Frage der Gewohnheit.
Genau, das ist nämlich der Punkt. Zum einen war ich noch nie in Mittelamerika. Und zum anderen sind diese Keime vor Ort alle für mich neu. Hier bei uns im deutschen Wald, sage ich mal. Also ich habe schon als kleines Kind Erde gegessen. Ne? Viele Keime sind meinem Körper, meinem Immunsystem daher vielleicht bekannt. Und die Artendichte, die Dichte an Tieren, die du pro Quadratmeter hast und an ja einfach Organismen, die überall keuchen und fleuchen, die ist in den Tropen faktisch um ein Vielfaches größer. Wenn ich die Wahl hätte, gleich klares Wasser, gleich weit weg von der Zivilisation, dann würde ich immer lieber das heimische Wasser trinken als das aus den Tropen. Wenn ich es mal aussuchen könnte, ungefiltert.
Spannendes Thema auf jeden Fall. Ausprobieren, einfach auch mal machen. So, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Naja, dann musst du hinter einen Busch krauchen. Na, was ist denn los?
War es nicht sogar Ed Stafford, der in der einen Staffel auf einer Insel abgebrochen hat, weil er eben Magenprobleme hatte? Und genau solche Magenprobleme fängst du dir halt über Nahrung oder Trinken ein.
Na klar, absolut. Das ist jetzt wieder eine Abwägung, ne? Also entweder du trinkst halt nichts und stirbst, weil du nichts trinkst, oder du trinkst halt was, stirbst nicht, aber hast halt mal kurz Bauchaua, sage ich jetzt einfach mal salopp ausgedrückt.
Kurz Bauchaua. Achtung, ganz kurze Hintergrundinformation. Ich war ja vor kurzem mit Fritz zusammen in Papua unterwegs, ne? Und dort hatte ich erstmal natürlich tagelang schlecht geschlafen, über Wochen hinweg, beziehungsweise über 2 Wochen hinweg insgesamt schlecht geschlafen, ein paar Tage bevor diesem Vorfall tatsächlich auch fast gar nicht. an einem der Tage der Rückreise tatsächlich, habe ich mir eine Lebensmittelvergiftung eingefangen. Und das ist kein Wehwehchen gewesen. Anfangs ja, das hat schwach angefangen. Und ein, zwei Tage später lag ich mit Krämpfen und wirklich Malaria-Symptomen, also Schüttelfrost, Fieber, ich konnte mich nicht bewegen, ich hatte Kopfschmerzen, mein Körper ist komplett runtergefahren. Das waren kein bisschen Durchfall oder so. Das waren Schmerzen, also ich habe mit einem Arzt vor Ort gesprochen, der meinte, das ist eine starke Lebensmittelvergiftung mit Kreislauffolgen.
Also jetzt einfach nur zu sagen, so ein bisschen Bauchweh, ich möchte das mal revidieren, ja, das ist...
Genau.
Verhältnismäßigkeit der Mittel, wieder zwischen Tod und Bauchweh ist, glaube ich, Bauchweh drei Tage dann immer noch besser als für immer Tod. Das wollte ich damit sagen, als Kernaussage, ja.
Ja, klar. Es ist immer eine Abwägungssache. Du weißt bei nie genau, kann ich das Wasser trinken, kann ich es nicht trinken. Bei einem Sascha zum Beispiel, ich sag's dir, wie es ist, aus dieser Plörre.
Da hätte ich es auch nicht gemacht, absolut nicht. Nein, niemals. Ich hätte keinen
Schluck genommen. Er so, oh, das ist klares Süßwasser. Ich habe mir das angeguckt und dachte mir so, Sascha, bitte, Sascha, nimm so einen kleinen Testschluck wie Fritz und dann lass es danach direkt am besten sein und hol grad den Wasserfilter wieder aus. Bitte, Sascha, lass es nicht, mach's nicht. Und er äxt den halben Bach leer.
Ja.
Ich hab's so gefeiert. Es war so lustig.
Und ausgerechnet da, wo die Krokodile auch rein Pipi machen, ja?
Ja, genau. Er so, ja, das sind Krokodile und bist du deppert. Und dann äxt er den
und
halben
dann,
Bach leer.
Bob, weg. Herrlich, ja. Nee, das ziemlich witzig auf jeden Fall. Ulk, weg. 3 Liter auf Ex, eigentlich waren 2 Liter. Ja, und tschüss.
Genau, da hast du aber auch richtig gemerkt, so, weißt du? Ein Otto macht sich richtig Gedanken drüber, okay, ich nehm Kokosnüsse, das ist schon safe und dies und das. Ein Fritz macht erst einen Testschluck. Ich trinke nur aus einer Glasflasche, weil die relativ unkontaminiert ist, aber vorher noch Alkohol drin, da ist nichts reingeflossen. Ich guck erst dann noch in das Wasser.
Hast du den Alkohol eigentlich drinnen gelassen?
Ich habe den größtenteils ausgeschüttet, aber einen ganz kleinen Minischluck drinnen gelassen, weil ich wusste, dass dieser Restalkohol vielleicht sogar den ein oder anderen Keim im Wasser abtötet, aber nicht genügend, also vielleicht, nur so in der Theorie, keine Ahnung, vielleicht funktioniert es vielleicht nicht, da bin ich kein Experte, aber ich habe mir gedacht, okay, Alkohol im Wasser, wenn es jetzt nur so ein kleiner Minischluck ist, ja, dann tut er meinem Immunsystem nicht Schaden, aber vielleicht den Bakterien, die da drin rumschwirren. So war meine Hoffnung, aber diese Wasserflasche war natürlich genius, denn man muss bedenken, da war vorher Alkohol drin, das heißt, per Definition konnten da noch nicht so viele Keime oder sowas in der Flasche sein, die war noch geschlossen, das heißt, es ist nichts reingekommen und das Schlimmste, was an Kontamination der Flasche hätte passieren können, ist wahrscheinlich, dass jemand vorher an der Flasche genippt hat und dann hast du irgendwie so irgendwas am Rand, aber das ist ja auch... ist sehr gering im Vergleich zu den anderen Plastikflaschen, die es dort gab.
Du hättest alles drin lassen sollen.
Meinst du? Ich glaube sogar, dass ich an dem Tag, es wurde ja am nächsten Tag gezeigt, ich habe es nicht geschafft, ein Feuer anzumachen. Ich glaube sogar, dass ich den Alkohol dazu genutzt hatte, versuchen, ein Feuer anzumachen. Ja, hat's geklappt? An dem Tag wohl nicht. Also, nee. Ich habe den nicht verschwendet, aber ich weiß nicht mehr, für was ich ihn genutzt hatte. Trotzdem, also alle richtig ausführlich gecheckt und dann siehst du einen Sascha, wie er aus der Pfütze nippelt.
Aus der Plörre, würden wir sagen.
Also wirklich, da hab ich gedacht, ich spinne. Aber ich fand's interessant. Und das ist halt so genau dieser mega geile Unterschied, den ich bei Seven vs. Wild so liebe. Du hast die Leute, die sich Gedanken machen und sich alles überdenken. So, ich bin ja sowieso dieser Typ Mensch. Ich mache mir über alles viel zu viel Gedanken.
Ja, du kannst doch alles kaputt denken.
Genau, so ein Typ Mensch bin ich. Und dann kommt es aber auch, dass du einen Sascha dabei hast, der sagt, ey, das klappt schon einfach. Das wird schon klappen. So, geil.
Ist halt
geil.
Ein Macher.
Und dieses einfach machen, finde ich nice.
Ja, genau.
Genau,
ja.
Finde ich geil.
Finde ich gut. Ich hätte es aber auch nicht getrunken. Das muss ich sagen. Ich hätte es auch nicht getrunken, tatsächlich. Das wäre mir dann doch ein bisschen too tricky gewesen. Alles andere sah für mich jetzt erstmal okay aus. Auch die Taktik von Fritz, so, ich gucke erstmal, okay. Ja.
Das ist halt so hätte ich es tatsächlich auch gemacht. Also entweder abkochen, filtern oder so einen kleinen Schluck nehmen, gucken, ist irgendwas im entferntesten Sinne. Krummelt da was? Und wenn da auch nur ein Zentimeter meines Magens Faxen macht, sofort weg mit dem Zeug. So hätte ich es gemacht. Weil Magenbeschwerden sind tatsächlich, glaube ich, also für mich persönlich war das meine größte Furcht mit Dehydration. Dehydration plus Magenbeschwerden. Das waren meine größten Ängste vorher.
Wer hat jetzt nochmal alles einen Filter? Das habe ich jetzt tatsächlich gar nicht so genau auf dem Schirm. Knossi, glaube ich, ne?
Filter hatte Sascha, hat seinen aber abgegeben.
Genau,
Nova,
also das ist ja weg, das zählt für mich nicht mehr sozusagen, weil er hat ja klipp und klar gesagt, ey.
Genau, wenn das nicht wieder ausbuddelt, das werden wir ja sehen. Aber Nova hat einen Wasserfilter, Knossi hat einen Wasserfilter und das war's, glaube ich, tatsächlich. Weil Otto hat keinen, Fritz hat keinen, ich habe keinen, Sabrina hat keinen.
Okay.
Sabrina und ich haben uns ja für einen Topf entschieden. Ob das richtig oder falsch war, wird man ja noch sehen, aber das war für mich auch extrem interessant. Allein die Entscheidung.
Ich frage nochmal nach, wann werden wir das sehen?
Ob das geklappt hat oder nicht, meinst du?
Ja, Amnesie, ne?
Also erstmal Amnesie und zum Zweiten, also keine Ahnung, aus Zuschauersicht würde ich jetzt sagen, hoffentlich die ganze Serie. So, und wenn nicht, dann halt die nächsten 5 Minuten. Weil schlussendlich hängt ein Wasserfilter bzw. der Topf hängt ja direkt mit der Wasserversorgung zusammen. Und das ist ja ein allgegenwärtiges Thema. Besonders, wie gesagt, in den Tropen. Ich war halt schon ein paar Mal da. Und da war Wasser immer zentrales Thema. Warst du eigentlich schon mal in den Tropen? Warst du schon mal irgendwie Thailand, hier Mittelamerika, Mexiko oder sowas?
Das heißt übrigens Thailand, ne? Jeder sollte das wissen. Ne? Thailand.
Thailand?
Thailand. Oh, wo war denn das? In welchem Film? Es gab irgendeinen Film, da hat er immer gesagt, Thailand heißt das. Ich komme aber nicht mehr drauf.
Dafür bin ich, glaube ich, zu jung.
So alt ist das, glaube ich, gar nicht. Aber ich merke mir Filme immer übelst schlecht, außer so ein paar Running Gags und
es wird gerade Hangover 2 geschrieben.
Ja, Mann! Ja. Hangover 2.
Ach, krass.
Nee, aber tatsächlich war ich noch nicht in solchen Gefilden. Ich weiß auch nicht, ob das meine Gegend ist, aber irgendwann muss ich es halt mal machen. Ne? Weiß ich nicht, tatsächlich.
Du musst es mal ausprobieren.
Genau, ich würde es auf jeden Fall mal gerne ausprobieren, aber kann es nicht beurteilen, ob das was für mich ist oder nicht. Aber das kannst du halt nur, wenn du erstmal da warst, ne?
Ja, genau, das ist genau der Punkt. Wenn das nicht deins ist, dann würde ich vielleicht mich noch mal mehr umsehen, wenn ich zum Beispiel in Papua unterwegs bin und dort weiß, ey, es gibt eine Schlange, die nennt man umgangssprachlich Death Adder, nicht ohne Grund, und es gibt dort Taipane mit einer der tödlichsten Schlangen überhaupt. Da siehst du dich vielleicht anders um, als zum Beispiel, keine Ahnung, auf den Azoren, sage ich jetzt einfach mal, ist es tropisches Klima? Ich glaube schon, dort gibt es per Definition keine giftigen Tiere.
Dann würde ich es erstmal damit versuchen. Ja, bin dann auch in den Tropen oder im tropischen Klima und dann gucke ich mir das nochmal entspannt in Ruhe an.
Sind Azoren tropisch? Ich glaube tatsächlich schon. 23 Grad Durchschnittstemperatur, so irgendwie um den Dreh und die ganze Zeit 80% Luftfeuchtigkeit gefühlt überall. Ich würde es mal tropisch nennen. Wenn es nicht tropisch ist, ich nenne es trotzdem so. Hat sich tropisch angefühlt. So tropisch, aber ein bisschen kalt.
Ja, in Geometrie habe ich nicht aufgepasst. Ich weiß, es heißt Geografie. Ich sag trotzdem
Geometrie.
Nee, ach komm, da. Ich habe schon ein bisschen aufgepasst. Ich würde das schon mal gerne ausprobieren, aber vielleicht da, weil in diesen Gegenden sind doch immer diese ganzen Krabbelviecher und Hirnkäfer und da irgendwas so, oh, nee, das ist alles nicht so meins. Oh, nein. Als ich heute Morgen schon wieder deine Story auf Instagram gesehen, übrigens herzlichen Glückwunsch zum 30-fachen Vater.
Danke. Tatsächlich sogar 70-fach. Gestern bin ich noch mein Vater geworden.
Ey, ohne Scheiß, als Kind, Alter, was hatte ich für einen Schiss, in den Keller zu gehen, weil da sitzen Spinnen drinne. Ja, und wenn es nur dieser blöde Weberknecht war. So, ne, irgendwann hat man das dann auch mal relativiert und wird ja dann auch erwachsen und größer und denkt sich so, mein Gott, Alter, das Vieh hat wahrscheinlich deutlich mehr Angst als du vor ihm. Ne? Und du bist einfach mal das Tausendfache von dieser kleinen Spinne. Aber du, wenn die dann schon so einen Augenabstand haben, ne, von 3-4 Zentimetern, dann wird's natürlich kriminell. Dann bin ich da auch aus.
Was man übrigens an der Stelle vielleicht nochmal für den Podcast erklären sollte, die es im Nachhinein anhören. Ich hatte heute ein Bild in der Story gepostet von einer meiner Geißelspinnen, die tatsächlich ihre Babys auf dem Rücken hat. Wenn die Babys bekommen, dann schlüpfen die Tiere quasi vom Unterleib der Mutter auf den Rücken und dann hat sie da kleine grüne, hellgrüne Aliens auf dem Rücken. Und das sieht crazy aus. Ey, wir sind total abgeschaltet. Scheiße. Wie fandest du meinen Shelterbau? Das würde mich interessieren.
Der Ansatz war gut. Der war ja fast so ein bisschen so wie Otto eigentlich schon, ne? So ähnlich, sage ich jetzt mal.
Oh, weiß nicht. Also ich habe Bambusstöcke zwischen zwei hängenden Wurzeln befestigt. Erstmal, die eine Wurzel war hohl. Niemand weiß, wie lange die hält. Also ich glaube, mein Konzept, so wie ich es gemacht habe, das steht in keinem Lehrbuch und ich weiß auch nicht, ob das hält. Ich bin wirklich gespannt, ob dieses Fischernetz, ob das mich aushält, weil das war ja so dünner, nicht Nylon, das war so dünnes Plastikzeug und Salzwasser und viel Sonne setzt zu einem Plastiknetz, glaube ich, sehr stark zu. Also ich bin gespannt, ob das poros wird.
Meinung zu den Sheltern. Also Knossi, schön in der Hängematte drinne. Ich fand, dieser Müllhaufen da drunter sah nur echt albern aus. Ansonsten sah es da wirklich schön aus. Der Ansatz von Sascha fand ich auch gut, die Idee. oder eigentlich von allen, ich war sehr traurig von Fritz, dass das kaputt gegangen ist. Das fand ich traurig. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Auch.
Das war wirklich sad. Ich fand den Ansatz von Sascha super, aber ich fand die Stelle irgendwie, also da sind wir wieder bei dem Punkt, man kann alles überdenken, also zu viel über eine Sache nachdenken. Sascha macht einfach. Der sieht Baumstämme, der sieht die Möglichkeit, diese Baumstämme cool aufeinander zu stapeln. Er macht's mitten am Strand. Er sucht nicht den perfekten Spot, er macht's mitten am Strand. Der Spot ist aber gar nicht so schlecht, denn, was man bedenken muss, dort sind keine Ameisen direkt am Strand. Finde ich sick. Und Ameisen sind tatsächlich auch ein absoluter Killer in den Tropen. Das ist nicht wie hier, dass du hier mal in einen Ameisenhaufen trittst, sonst passiert dir da nichts. Das Geile ist, ich kann dir die ganze Zeit Papua-Referenzen ziehen, weil das ist ganz kurzzeitig erst her. Es gibt von allem Video, ich hatte Schmerzen. Ich habe einmal an einen Baum gegriffen in Papua, weil ich mich kurz abstützen musste, sonst wäre ich hingefallen, durch diesen Morast, den wir die ganze Zeit gewandert sind. Ich habe mich abgestürzt und guess what? Eine Ameise hat mich gebissen. Oder gestochen, ich weiß es gerade gar nicht. Das waren Schmerzen. Puh, das war eine einzige. Das war eine große, aber das waren gute Schmerzen, sage ich dir.
Ein Grund mehr dafür, dass ich mir erstmal eine Ecke aussuche, wo es in den Tropen ein bisschen weniger Tiere gibt.
Ja, das ist doch langweilig. Da musst du direkt reingehen. Hier, so Snake Island, wie es doch alles heißt.
Erstmal entspannt reingleiten und dann gucken und dann sagen, jupp. Ich bin ja auch nicht so der Strandtyp. Ich bin ja eher so der Bergtyp, ne?
Boah, da bin ich komplett. Ich bin, glaube ich, eher so der Dschungeltyp.
Das ist ja der Klassiker, ne? Wenn du sagst, und wo geht's hin in den Urlaub? Bist du eher so der Berg- oder der Strandtyp?
Genau, genau so. Also für mich weder noch.
Dann sag ich klipp und klar die Berge. Ich mag die Berge sehr.
Nochmal kurz, um auf Saschas Spot zurückzukommen. Ich finde sein Setup cool. Wenn es nicht regnet, dann ist das ein cooles Ding. Er hat so dieses Meeresrauschen, er hat die Brise, die er abkriegt. Ich find's klasse.
Ja. Oh, ey, jetzt muss es aber auch endlich mal losgehen mit der ersten Nacht, oder?
Ja, die neue Folge ist ja 7 Minuten draußen. Wir müssen deswegen jetzt schon philosophieren. Was meinst du, ob Sabrina ein geiles Shelter hinbaut? Denn ich finde, ihr aktuelles Shelter-Konzept, was sie gegen Ende hin noch gezeigt hatte in Folge 3, war cool. Das war wirklich cool. Das abfallende Dach, das Trepperbett, ich fand, das hatte was. Ich glaube, aus diesem Konzept kannst du sehr gut was machen. Und es hatte, meiner Meinung nach, auch Ähnlichkeiten zu dem, was Tom McElroy gebaut hat. So, in gewisser Art und Weise, klar, es war zweiseitig und, aber ich sehe da Potenzial.
Wir werden sehen. Ich fand das, ja, also dieses Trepperbett so, jetzt macht's Klick, war gut.
Fritz war es natürlich einfach nur schade. Also das wäre geil gewesen, wenn er so eine richtig schöne Hängematte gehabt hätte. Ich hätte es ihm gegönnt. Ich sag's dir, wie es ist.
So traurig. Aber jetzt läuft ja die neue Folge. Da wird die Auflösung kommen.
Ja, die erste Nacht. Ich hoffe doch, es kommt die erste Nacht.
Echt?
Achtung, nochmal eine ganz wichtige Frage, über die ich unbedingt mit dir philosophieren möchte. Wir haben bis jetzt 3 Folgen und es ist noch nicht einmal abends. Alright? Was denkst du, warum? Denkst du, die haben das explizit so gemacht, weil sie nicht mehr Content hatten, weil sie sich dachten, okay, die sind alle nach 5 Minuten raus, die erste Nacht hat alle umgebracht. Schwierig, wir bekommen nicht mehr Content raus, wir müssen aber irgendwie auf 6 Folgen kommen.
Ja, auf 16 sind es doch, glaube ich, oder? Müssen es nicht?
Also ja, so, oder vielleicht kommen sie auch nur auf 6, weil ich glaube, aus einem Tag, irgendwann ist halt auch der Cap erreicht. Ja, also aus einem Tag, wenn alle am ersten Tag ausscheiden, dann kommst du ja nicht auf 16 Folgen.
Ja.
Ich frage mich
aber wirklich,
ob dementsprechend die Leute nicht so lange durchgehalten haben auf der Insel, weil es schon 3 jetzt, Folgen nur zu Tag 1 gibt. Verstehst du, was ich meine? Das gab es letztes Jahr nicht.
Jetzt, du stellst gerade eine Behauptung oder du streust gerade etwas in diesen Raum hier sozusagen, ja?
Ich hätte das frage ich mich. Also als Zuschauer, als aktiver und aufmerksamer Zuschauer ist es genau das, was ich mich gefragt hätte.
Ich glaube aber in den letzten, war das nicht in Staffel 1 auch so, dass die erste Phase, das ist, man muss ja auch sagen, das ist jetzt die spannendste Zeit aus Sicht von Max und Johannes. Jetzt ist die spannendste Zeit. Alle sind auf der Insel angekommen. Jetzt passiert am meisten. Und ich glaube, jetzt ist auch am meisten Content da. Egal, ob jetzt wer in 5 Minuten jetzt rausfliegt oder in den nächsten Folgen, spielt, glaube ich, keine Rolle, weil jetzt erleben alle 7 Teilnehmer dasselbe. Und unterschiedliche Ansichten und das passiert ja genau jetzt. Dementsprechend hast du natürlich so extrem viel Content und es wäre ja auch schade, das nicht zu zeigen. Auch wenn natürlich jetzt alle sehr nervös und aufgeregt sind und sagen so, mein Gott, was ist denn jetzt hier mit der ersten Nacht und wir wollen mal sehen, wie es weitergeht. Ne? Aber jetzt passiert einfach mal alles. Absolut alles. Ne?
Ich bin extrem gespannt, ob sich meine These bewahrheitet und alle viel zu früh rausgeflogen sind. Oder ob es einfach wirklich so ist, dass diese Staffel dann vielleicht auch einfach nur mal 30 Folgen hat. Ich frage mich, wo da der Cap ist. Weil es wurde von Anfang an gesagt, dass sie sich wenig an der ersten Staffel orientieren wollen. Auch was die Folgenlänge und Folgenanzahl betrifft.
Folgenlänge sieht man schon tatsächlich. Die sind deutlich länger. Es ist so viel Content gerade da, es passiert jetzt am meisten. Naja, groovt sich das ja so ein bisschen ein. Wie gesagt, auch in Staffel 1 war das ja zu sehen. Das ist dann irgendwann, groovt sich das etwas ein.
Ich bin wirklich, wirklich gespannt, wie sich die nächsten Tage entwickeln. Wer welches Shelter baut, wer wie durchkommt, wer wie leidet. Boah, da habe ich Bock drauf. Und auch, worauf ich mich am meisten freue, sind tatsächlich aus Zuschauersicht die Misserfolge. Das hat die erste Staffel ausgemacht und das macht bestimmt auch die jetzige Staffel aus. Was geht alles schief? Ich will nicht sehen, wie da jeder sich einen Urlaub macht. Ich möchte auch sehen, dass jeder, dass nicht jeder.
Kann ja nicht jeder so einen Campingausflug wie der Bommel machen.
Ja, ich glaube, das geht einfach per Definition schon mal nicht. So, wir müssen uns alle selber ein Shelter bauen, bis auf Knossi. So, aber ich bin extrem gespannt darauf, wirklich. Was geht alles schief? Was alles gut geht? Haben wir jetzt in der Behind the Scenes gesehen, wenn es was ablaufen könnte, wenn alles nach Bilderbuch läuft. Ich möchte aber auch sehen, wie gehen die Kandidaten damit um, wenn was nicht nach Plan läuft. Und es wird nichts, ich glaube, da können wir uns alle jetzt schon sicher sein, es wird nichts, gar nichts, so nach Plan laufen, wie wir es uns vorgestellt haben. Allein die Anlandung schon, es war noch nicht mal ein Sandstrand. Es ist wirklich unglaublich.
Ja, nee, da wird schon noch was kommen. Und zur Not haben Max und Johannes in den Tagesaufgaben sicherlich euch Sachen eingebaut, sodass ihr ein bisschen gequält wurdet. Gequält wurde ist vielleicht schon wieder das falsche Wort.
Stimmt.
Gefordert doch, wurdet.
Gequält ist wahrscheinlich bei Max und Johannes doch irgendwo das richtige Wort an der Stelle.
Okay, also es wird spannend. Schön, extrem. Schön.
Wollen wir mal auf Zuschauerfragen eingehen?
Mhm. Haben wir denn welche?
Wann kommt Fritz in den Podcast, wurde gerade gefragt.
Fritz ist gerade in Afrika.
In Südafrika ist er gerade unterwegs, mit Martin zusammen. Im Rahmen der D-Max-Produktion bzw. Discovery-Produktion, bei der ich auch Teil war. Ich war in der ersten Folge dabei, jetzt ist Survival Martin wohl in der zweiten. Ich bin gespannt, was da noch alles kommt, wer da noch alles Martin. Gast sein darf. Ja, ich bin gespannt. Denkst du, wir kriegen Fritz hier in den Podcast?
Ich werde ihn schon mal fragen, na klar.
Ah, kriegen wir irgendwie hin, ne? Und dann kommt Otto auch noch vorbei und dann noch ein paar, vielleicht, ich würde mich auch freuen, wenn wir externe Gäste hätten. Leute, die vielleicht nichts mit dem Seven vs. Wild-Universum zu tun haben, sondern tatsächlich einfach Interesse haben an diesem Thema und Bock haben, mit uns darüber zu philosophieren, zu sprechen und Theorien aufzustellen.
Theorien sind immer gut. Ich hab noch was, wie konnte ich das vergessen? Hast du das gesehen bei Nova mit dem Hai? Alter, da war ein Hai. Da war einfach mal ein fucking Hai.
Ich hab's gestern tatsächlich auch im Stream schon angesprochen gehabt. Die Gefahren, die wir vor Ort hatten, die sind real. Im Behind the Scenes haben wir jetzt Krokodile gesehen. Wir haben jetzt gesehen, dass es vor Ort Haie gibt. Und nicht wie bei mir, dem Wal in 500 Meter Entfernung. Diese Wale, die hat man gesehen. Sowohl bei mir auf der GoPro als auch auf den Behind the Scenes Aufnahmen.
Korrekt.
Dass es diese Wale gab, ist außer Frage mittlerweile. Ich denke, das ist ganz klar. Übrigens auch genau die Wale, die ich wahrscheinlich an meinem Spot hatte. Mutter mit Kind. Hat Robert Mark Lehmann auch nochmal richtig schön in seinem Stream gestern thematisiert. Und jetzt gab es auch noch Haie. Es gab anscheinend Krokodile, laut Behind the Scenes. Es gab Schlangen, wie wir in der Intro-Ankündigung von Anfang an schon wussten. Die Tiere, die es vor Ort gibt, damit ist teilweise nicht zu spaßen. Ich glaube, das kann man so schon mal ganz explizit sagen und an alle, die gesagt hatten, ja, da gibt's doch sowas nicht. Ja, jetzt seht ihr, doch, das gibt es ja wohl. Und das finde ich super.
Wie fandst du die letzte Behind-the-Scenes-Folge von Dave?
Die letzte Behind-the-Scenes-Folge hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Also es wurde das komplette Team super gewürdigt. Ein paar Leute sind meiner Meinung nach ein bisschen untergegangen. Zum Beispiel hier Melina. Wurde jetzt nicht explizit erwähnt. Aber das Team war natürlich noch größer als das, was jetzt von Dave dort vorgestellt wurde. Da waren noch ein paar Leute zusätzlich dabei, aber an sich wurden fast alle würdig repräsentiert, sage ich mal. Und das ist super zu sehen, denn ich war ja vor Ort und ich habe darüber auch schon gesprochen, diese Teamdynamik, die zwischen Wandermut und dem Sam vs. Wild Team entstanden ist, das ist krass. Also diese Synergie, diese Vibes, das war ein perfektes Zahnrad, sage ich dir mal. Also das habe ich so noch nicht erlebt. Stell dir vor, du hast eine Schularbeit, die du in der Gruppenarbeit erledigen musst, okay?
Mhm.
Und jedes deiner 10 Gruppenmitglieder macht genau, was es soll, gibt fristgerecht ab, macht noch mehr und trotzdem ist das Gesamtkonzept am Ende auch noch stimmig. Das ist die perfekte Gruppenarbeit und so hat es so funktioniert. Alle haben Bock.
Du musst Bock drauf haben.
Alles war intrinsisch motiviert.
Genau.
Es war alles intrinsisch motiviert. Jeder hatte Bock und jeder hat sich nicht danach gefühlt, so, ey, heute muss ich arbeiten, sondern ey, ich habe heute Lust. Allen Leuten, zum Beispiel bei einem Rico, ich habe heute Lust, richtig geile Bilder zu produzieren. Ich habe Lust, mich jetzt schon in die Situation einzuarbeiten, wie möchte ich die Bilder später editieren und so weiter und so fort. Ein Patrick, der Videograf der Serie, die ganze Zeit mit den Gedanken gespielt, okay, wie mache ich die Hero-Shots, wie sitzt der Autofokus und sowas. Jeder hatte sein kleines Gebiet, das er perfekt beherrscht hat. Und das hast du gemerkt und das Gesamtkonzept war einfach super.
Hm. Tatsächlich kommt gerade eine Frage, die ich tatsächlich sehr spannend finde, ist, wie groß das Team in der ersten Staffel im Hintergrund war. Das war deutlich, deutlich, deutlich kleiner. Ich überlege gerade, 1, 2, 3, 4, 5 Mann. Mehr waren es nicht. Also inklusive Max und Johannes, ne? So.
Würdest du auf eigene Faust auch so eine Sam vs. Wild Aktion in den Trupp machen? Wenn ich dir sagen würde, so, ey, ich habe da einen Spot in zum Beispiel Mexiko gefunden, irgendwo im Dschungel, da kannst du dich einfach mal für ein paar Tage im Wald aussetzen lassen. Würdest du es machen? Alleine?
Ich würde eher so eine Geschichte machen über Wandermut, tatsächlich. Die bieten ja sowas an, dass du immer noch einen Backup hast, weil das ist eine Region, ich kenne mich da null aus. Also um Gottes Willen. Nein, ich glaube, das ist mir erstmal oder fürs erste Mal einfach too much. Also da hätte ich schon gerne einen Backup, glaube ich, ja.
Weil ich hatte tatsächlich genau den Gedankengang umgekehrt, ob ich mich in Schweden aussetzen lassen würde, beziehungsweise ob ich selber einfach mal nach Schweden tucke und mich einfach mal in den Wald hocke. Einfach mal machen. Einfach mal, um zu wissen, wie haben die Kandidaten der ersten Staffel so gelebt. Anyway.
Wir haben übrigens immer noch nicht geklärt, wo wir demnächst zusammen was unternehmen werden.
Gestern hatte ich jetzt ein paar blöde Ideen. Ne? Ich hatte ja eine kleine Umfrage gemacht, so was die Leute für Ideen haben, was ich denn machen könnte. Ich werde, wenn alles gut läuft, in den nächsten 1-2 Wochen eine Alpenüberquerung machen. Also da habe ich extrem Bock drauf. So eine Alpenüberquerung mit dem Fahrrad im November, Dezember, ich glaube, das ist eine der dümmsten Sachen, die du machen kannst. Und da habe ich Lust drauf.
Mhm.
So in 3 Tagen über die Alpen drüber, ich glaube, das ist blöd.
Schick mir mal gerne die Strecke, sobald du sie hast. Nicht vielleicht, weil ich mir da die Zeit nehme und mitkomme, vielleicht ja doch.
Sehr geil. Sehr geil.
Nein, also muss ich tatsächlich gucken, wenn es jetzt nicht zu lange ist, ob es mal einfach über ein verlängertes Wochenende oder sowas geht. Ich hoffe, mein Chef
hört's. Ich will das über ein Wochenende schaffen. Ich habe gelesen, dass es Leute schaffen, von München bis nach Venedig an einem Tag mit dem Rennrad. Das sind dann extreme Rennradsportler und sonst was.
Aber die haben da einen Pfeil im Kopf, oder?
Ja, eben. Ich denke, also ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig. Aber wenn die das an einem schaffen, schaffe ich das doch an zwei.
Also zu Fuß sind 550 Kilometer. So, jetzt könnte man das natürlich wieder, ich kenne die Fahrradstrecke nicht. Ich glaube, Fahrradstrecke sind mehr, aber ey, ich weiß es nicht, möchte mich da nicht festlegen. Es sind aber Höhenmeter und dann ist die Frage, kommt man noch über jede Straße drüber?
Ja, ist halt schon was gefroren und dann fährst du mit dem Rennrad und dann haut sich komplett hin und dann brichst du dir alle Knochen. Ich bin gespannt, aber da habe ich definitiv Bock drauf. Übrigens, was ganz oft vorgeschlagen wurde, GR20.
Hau ab damit, nee, das würde
ich nicht. GR20?
Nein.
Hast du das auf dem Schirm?
Ja, da war ich, war das ja
wurde GR20? Vorgeschlagen, GR22.
Das hast du mir auch geschrieben, ich habe gesagt, bin ich raus. Ich war
in
mit Fritz
Korsika.
Schon. Ach, Korsika, das Ding ist das. Ja.
Genau.
Nee, ich war ja mit Fritz schon auf Malle, das Ding war scheiße, das habe ich nicht gefühlt.
Aber das in Korsika soll krass sein und offiziell 15 Tage, es gibt da Leute, die haben es in 5 geschafft. Offiziell 15 Tage, es gibt da Leute, die schaffen es in 5, dann schaffe ich es in 7. Sage ich jetzt einfach mal so, ich mache es in 7.
München-Venedig sagt 28 Tage und die Leute haben es, oder der Rekord liegt, glaube ich, bei 7 Tagen statt 28. Na, Trailrunner, die rocken halt da durch, ne? Das sind richtige Viecher. Das sind kaputte Viecher. So, also positiv gemeint, ne?
Gut.
Das sind halt einfach Cracks.
Aber geil, dass wir schon eine Aussicht haben, worüber wir vielleicht auch im nächsten Podcast wieder sprechen.
Ja, und wir müssen natürlich unseren Schnee-Overnighter machen. Du kommst da nicht drum rum, Freundchen. Ja?
Ja, komme ich auch nicht. Das kriegen wir aber hin. So ein entspanntes Wochenende im Schnee. Komm, ganz entspannt, kriegen wir doch hin.
Wir können ja in den Alpen schon mal gucken.
Wir gucken in den Alpen dann nach Spots. Genau.
Ich hab jetzt ein schönes neues Buch über die Alpen. Also von daher, da gucke ich mal nach einem schönen Berg für uns. Nee, schön. Ich muss, glaube ich, jetzt mir die neue Folge angucken von Sven in der Wildnis.
Seven in the Wild.
Ist auch das Seven in the Wild auch genannt. Ja, und von daher.
Vielen lieben Dank, dass ihr im Podcast reingehört habt. Schaut gerne auch in die Shownotes, da findet ihr ein paar interessante Links und bewertet den Podcast natürlich hier, ne? 5 Sterne, das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Ich erwähne es trotzdem nochmal für alle, die es nicht schon mindestens mit 2 Accounts gemacht haben. Macht's auch noch mit eurem 3. Account. Macht euch vielleicht auch noch den 4. Account und bewertet dann mit dem 4. Account diesen Podcast.
Ja, jetzt auch noch mit mindestens 5 Sternen. Okay, in diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Ciao.
Ein Maniac Studios Original.